Der Mythos repräsentiert eigentlich ein früheres Bewusstsein der Weltdeutung, könnte man sagen. Ein Beispiel wäre der Theogon-Mythos, also dass der Ursprung allen Seins die Götter oder die Gottheit ist.
Heraklit sagt halt, nee, es ist das ganze Leben, die ganze Welt ist gar nicht so starr, sondern alles fließt. Dieser Ausspruch kam von ihm. Pantarei nennt sich das Ganze. Alles fließt, alles ist in Bewegung. Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain. Heute die nächste Folge der Philosophie-Reihe. Genau genommen eigentlich die erste richtige Folge der Philosophie-Reihe. In den ersten beiden Sendungen, das war ja eigentlich mehr so als Einführung zu verstehen. Und heute starten wir dann mit dem Thema. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern der liebe Noah ist auch am Start.
Moin! Ja, yeah, hallo liebe Menschen. Ich freue mich da zu sein. Tobi, schön dich zu sehen. Schön mit dir heute ein bisschen auf dem alten Felsen rumgammeln zu können, in die Luft zu starren und eine Runde zu philosophieren. Wird toll.
Der alte griechische Felsen.
Quasi, ja. Wir haben heute was vorbereitet, was ziemlich special ist. Man könnte sagen, ziemlich öko, oder?
Ja, man könnte oberflächlich auf jeden Fall sagen, ziemlich öko, aber vor allen Dingen ist das eigentlich ja so ein bisschen, ich will fast sagen, der Ursprung der Philosophie, wie wir sie heute kennen. Wir reden nämlich heute über Naturphilosophie. Eine Disziplin, ein Bereich aus der Philosophie, haben wir auch schon in unserer Überblickssendung hier kurz drüber gesprochen. Und die Naturphilosophie ist eben halt zu einer sehr frühen Zeit der Philosophie entstanden. Du hast es im Sendungsvorgespräch, hast du so schön gesagt, die Philosophen, mit denen wir uns dann heute auch beschäftigen, sind alle
Vorsokratiker. Das bedeutet, vielleicht um das zeitlich für euch einordnen zu können, wir schauen uns hier die Zeit 500 vor Christus ungefähr an. Ne? Also schon sehr lange her.
Ja.
Und dementsprechend sind die Gedanken, die heute zelebriert werden, relativ originell.
Ja, und wir wollen euch, ja, wie gesagt, so einen Einblick geben. Naturphilosophie, was ist das? Über was hat man sich da aber auch Gedanken gemacht? Damit wir das auch tun können, haben wir uns für euch, liebe Brainies, folgende Gliederung der Sendung einfallen
Glied.
Lassen. Glied. Er hat Glied gesagt. Wir werden im ersten Teil der Sendung uns erstmal mit so ein paar Begrifflichkeiten auseinandersetzen und die erstmal so ein bisschen klären und erörtern.
Glied und Euter. Heute haben wir es.
Ja, ich sag da lieber gar nichts zu.
Bist du ein bisschen geprimed, Tobi, durch die letzte Fest- und Flauschig-Folge? Da ging es ja auch um Rülpsen und Penisse.
Das
heute
ist gut
Euter und Glieder hier bei uns im Podcast,
das ist
in der Infofolge.
Möglich. Keine Ahnung.
Zur Philosophie.
Auf jeden Fall werden wir uns erstmal mit ein paar Begriffen beschäftigen, damit ihr dann im zweiten und dritten Teil auch dem hemmungslos folgen könnt, sozusagen, was wir dort erzählen. Wir werden auch im ersten Teil schon ein bisschen diskutieren über den einen oder anderen Begriff und das wird sich auch heute so ein bisschen durch die Sendung ziehen, dass wir immer so ein paar Infos geben, dann ein bisschen darüber diskutieren und so. Lasst euch einfach mal überraschen, kommt einfach mal mit auf die philosophische Reise, die wir dann heute starten und
genau.
Wo wir einzelne Themenfelder der Philosophie euch versuchen näher
Setzt
zu bringen.
Setzt euch quasi einfach mit uns auf den Stein und lasst uns in die Ferne gucken, lasst uns den Horizont
Lass uns doch da direkt mal beim Stein bleiben.
Okay.
Steine
sind rund und groß.
Das ist schon mal gut, da sind wir uns
grau einig.
Aber dieser Stein, den du meinst, wo liegt dieser Stein mal noch?
Also ich würde jetzt erstmal sagen, Naturphilosophie, Vorsokratiker ist ja so altes Griechenland, ne?
So. Und das ist ja etwas, was, ob es jetzt der Schulunterricht bei uns heute ist oder überhaupt, wenn wir hier in Deutschland oder in Mitteleuropa, sage ich mal, über Philosophie reden, auch über antike Philosophie, in dem Zeitalter befinden wir uns gerade noch, dann ist immer sofort Griechenland.
Genau.
Als hätte es zu der Zeit damals keine anderen Länder
Zeus,
gegeben.
Zeus, Poseidon,
da sind wir in der griechischen Mythologie dann, ganz genau.
Und kommen wir auch später zum Übrigen,
Mythos? Da ist ja so ein bisschen die Frage. Wenn man so Literatur liest, da findet man auch so Sätze wie, die Philosophie beginnt im antiken Griechenland.
Ja.
Und da ist ja so meine Frage, es gibt auch andere Teile von der Welt, wo philosophiert wurde. Es gibt auch die fernöstliche Philosophie beispielsweise und so weiter. Wir reden immer nur über Griechenland. Und da interessiert mich jetzt mal, vielleicht hast du ja auch eine Idee dazu, Es ist ja so, dass irgendwann, und so ist ja die Philosophie entstanden, die Menschen oder sagen wir einzelne Menschen, die Philosophen, mit den ganzen mythischen Erklärungen, die es so gegeben hat,
ja,
offensichtlich nicht mehr zufrieden waren und gesagt haben, da muss es irgendwie, muss es andere Erklärungsansätze geben, als bei allem immer zu sagen, so, ja, es kommt von Gott.
Es ist halt Gott alles.
Genau, ja. So. Und die Frage ist, warum denn jetzt ausgerechnet Griechenland offensichtlich einen geeigneten Rahmen genau dafür geboten hat, dass aus heutiger Sicht gefühlt alle Philosophen aus Griechenland kommen.
Also,
vielleicht hast du ja eine Idee.
Ich habe eine Spekulation. Vielleicht ist...
Spekulatius, wir haben zwar noch nicht Weihnachten, aber klar, leg mal los.
Super, ich gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass das Gedankengut, was produziert werden konnte im alten Griechenland, viel mehr Möglichkeit hatte zu wachsen und zu gedeihen, beziehungsweise dass auch populistische Reden oder auch mal verquertes Denken dort eher angewandt werden konnte und nicht bestraft wurde, als es vielleicht in anderen Regionen, damals war ja Europa, ich weiß gar nicht, war das Eurasien, ist Asien gewesen? Na, war das nicht so?
Irgendwie? Eurasien ist Europa und Asien.
Okay, siehst du. Ja, dann bin ich ja schon mal gar nicht falsch unterwegs. Aber dass es halt im westlichen Europa, dem heute westlichen Europa, quasi mehr dazu gekommen ist, dass sowas unter Strafe stand. Und wenn man nicht gesagt hat, oh ja, ich glaube, weiß ich nicht, an Gott oder ich glaube daran, dass es die Kirche gibt, wenn es da schon die Kirche gab, dafür bin ich nicht so sehr bewandert, was das historisch anbelangt. Also Punishment, Bestrafung von Gedankengut. Ich glaube, das ist so der Grund.
Nicht verkehrt. Also dafür, dass du dich mit dieser Frage jetzt nicht wirklich professioneller auseinandergesetzt hast.
Doch immer, Zuckerbrot und Peitsche, oder nicht?
Nein, das, was du erzählt hast, geht genau in die richtige Richtung. Also das hat genau etwas damit zu tun. Denn eine Sache, die Griechenland damals schon ausgezeichnet hat, in Abgrenzung zu anderen Regionen, ist, dass es dort keine weder eine institutionalisierte Religion mit irgendeiner Art von Priesterkaste oder so gab, die dann vorgegeben haben, was man zu denken hat, noch eine alles beherrschende Staatsführung.
Okay.
Also es hat so diesen geschlossenen Staatsapparat und die geschlossene Religion im Bereich des antiken Griechenlands überhaupt gar nicht gegeben. Denn es war damals so, dass die, ja, nennen wir es mal die Welt der alten Griechen, ist oder bestand aus einer Vielzahl von Stadtstaaten.
Mhm.
Also natürlich gab es auch das Land Griechenland, so wie wir das heute kennen, gab es natürlich damals noch nicht. Sondern es war eine Ansammlung an...
Griechenland ist ja auch für den meisten, also für den normalen Westeuropäer, der in meinem Alter ist, so Kreta. Das ist Griechenland.
Griechenland ist natürlich noch wesentlich mehr, ist ja klar. Aber damals war Griechenland oder diese Stadtstaaten, die zu der griechischen Kultur gehörten, über den halben Mittelmeerraum verstreut.
Okay.
Und dadurch, dass es keine einheitliche Staatsführung gab, die zum Beispiel bestimmte Gedanken hätte unter Strafe stellen können, so wie du das gerade gesagt hast, oder keine institutionalisierte Religion, die vorgibt, was man zu denken hat oder was die Antwort auf bestimmte Fragen ist, das kennen wir ja aus Europa, aus dem, was weiß ich, Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert hinein oder so, oder 17.
Das
Jahrhundert
hinein. Das institutionalisierte,
ja, genau,
Denken oder das Gedankengut einfach festgesetzt war und bestimmt war von einer christlichen Religion hinsichtlich, dass Gott quasi alles erschafft und dass wir an den lieben Gott glauben müssen und daran unser Verhalten ausüben oder auslegen oder uns danach richten und dass wir keine autonome Lebensführung quasi umsetzen, leben, erleben können.
Mhm. Okay. Also wir brauchen uns ja nur anzugucken, ich weiß jetzt nicht genau die Jahreszahl, als es um die Frage ging, ob die Erde das Zentrum des Universums ist oder sich um die Sonne dreht. Da war es ja auch so, heute wissen wir, wie die Antwort ist, aber da war es ja auch so, dass Menschen, die gesagt haben, die Wissenschaft betrieben haben, das untersucht haben und zu der Erkenntnis gekommen sind, die Erde dreht sich um die Sonne, ja gut, dann sind die halt hingerichtet worden. Ja,
Galileo Galilei war das doch, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht, ob der jetzt auch hingerichtet wurde, aber zumindest aus der Kirche ausgeschlossen und verbannt und keine Ahnung was so. Und das gab es eben halt nicht bei den alten Griechen und das hat dann natürlich auch für eine gewisse Freiheit im Denken gesorgt, dass man sagen kann, ja, alles klar, jetzt, um dein Bild wieder aufzugreifen, jetzt kann ich mich auch auf diesen Stein setzen und den Gedanken einfach mal freien Lauf lassen. Das also nur so ein bisschen vorweg, warum wir dann immer im Zusammenhang mit Philosophie.
Jetzt habe ich gerade so ein Bild im Kopf, so jetzt kann ich auf dem Stein hier sitzen, in der Sonne ein bisschen brutzeln, so, so Brutzelgeräusche im Ohr und der denkt, ah, dann
ja, liege ich da
und gucke in den Himmel und denke mir so, ach geil, ein bisschen Sonnen und
darüber nachdenken. Wir reden jetzt nicht über den Lavastein, auf dem dann auch gekocht wird.
Oder ach so, okay. Du meinst den Bimsstein in dem Fall, wo dann meine Pizza jeden
Tag drauf schmort. Nee, der Bimsstein, der kommt ja aus der Kommunikation, ne? E-Bims und so.
Ja, ach klar, natürlich.
So, yeah. Logisch. Nee, auf jeden Fall, was noch dazu beigetragen hat, ist, dass die Griechen damals ja auch schon eine Seefahrernation gewesen sind.
Mhm.
Und wenn man mit allen möglichen, gerade damals auch mit allen möglichen Völkern Handel treibt, dann fördert das natürlich eine gewisse Weltoffenheit und auch eine Neugier für andere Sichtweisen und für geistige Fragen. Und das kam halt alles im alten Griechenland zusammen. Und deswegen wird so oft im Zusammenhang mit Philosophie halt direkt immer an Griechenland gedacht. Das erstmal so ganz grundsätzlich, aber jetzt nähern wir uns mal so ein bisschen dem Thema der Sendung, nämlich Naturphilosophie. Und da hat der liebe Noah wieder eine Erklärung mitgebracht.
Professor Dr. Noah schreitet wieder zur Tat und bringt euch Babys hier die Naturphilosophie als Definition quasi mit. Die Naturphilosophie versucht, die Natur in ihrer Gesamtheit aufzufassen und in ihren allgemeinen wie teilaspektlichen bzw. partikulären, wir wollen ja auch ein bisschen klugscheißen, Strukturen zu beschreiben, theoretisch zu erklären und zu deuten. Ihr kennt das schon so ein bisschen aus der Psychologie, beschreiben, erklären, interpretieren, ne? Vielleicht auch, ja, egal. Die Naturphilosophie schaut sich die Eigenschaften und die Bedingungen der heutigen wissenschaftlichen und lebensweltlichen Naturauffassung an und geht ihren Interdependenzen, noch so ein Klugscheißerwort, das bedeutet gegenseitige Abhängigkeiten, nach. Zum Aufgabenfeld der Naturphilosophie gehört nach der traditionellen philosophischen Ordnung drei Aufgabensegmente, würde ich sie jetzt mal nennen.
Mhm.
Die haben einmal die Analyse der Natur als Inhalt und Gegenstand hinsichtlich der theoretischen, das ist das erste Aufgabensegment, praktischen, das ist das zweite Aufgabensegment und ästhetischen Aspekte. Also es wird sich die Theorie angeguckt, die Praxis und so der ästhetische Aspekt der Inhalte und der Gegenstände der Natur. Cool. Jetzt wissen wir irgendwie, was Naturphilosophie ist, beziehungsweise wie sie definiert wird, aber eigentlich ist ja interessanter, wie die Naturphilosophie entstanden ist, weil es wurde ja nicht mal in den Raum geworfen, ja, können ja mal Naturphilosophie machen, lass mal anfangen zu denken, cool, so, das hat ja kein Mensch gemacht.
Natur,
Bäume,
draußen.
Blätter. So, das macht ja keiner. Also die Naturphilosophie entstand vor allem durch einen interkulturellen Austausch, den du gerade eben schon angeteasert hast. Also dadurch, dass die Griechen auch Seefahrer waren oder eine seefahrerfreundliche Nation, sagen wir es mal so, sind die auch ein bisschen was rumgekommen und konnten zwischen, ich nenne das jetzt mal Regionen, einen interkulturellen Austausch pflegen. Und da ist quasi innerhalb dieses interkulturellen Austauschs aufgefallen, dass es unterschiedliche Mythen, zu dem Wort kommen wir später in dieser Podcast-Folge nochmal, dass es unterschiedliche Mythen darüber gibt, wie die Natur entstanden ist. Zum Beispiel sagten die Menschen in Region A, Regen ist ein Segen Gottes.
Mhm.
Daraufhin sagten andere Menschen in, nennen wir sie Region B, das stimmt nicht. Gott weint und deshalb regnet es.
Mhm.
So, durch diese Diversität von Ansichten gab es natürlich tolle Philosophen, die sich dachten, dass es einen Ursprung geben muss, welchen alle akzeptieren und von denen ich auch alle überzeugen kann. Also ich muss eine allgemeingültige Antwort für etwas finden.
Quasi. Also haben die sich also damals quasi gedacht so, das ist ja komisch, wir sehen alle dasselbe. Aber unsere Erklärung dafür ist unterschiedlich. Da muss es doch einen gemeinsamen Ursprung geben.
So, ganz ne? Genau so ist es nämlich so. Und dann kam nämlich Thales um die Ecke. Der lebte auch so ungefähr 500 Thales vor.
Milet.
Genau, den hatten wir auch schon letztes Mal und vorletztes Mal in dieser Sendung. Das ist ein sehr bekannter Philosoph, altgriechischer Philosoph. Der kam um die Ecke und erklärte dann, dass der Ursprung aller Dinge Wasser sein müsste.
Das ist ja tatsächlich
ganz bis heute, Überlegung,
sagt
ne?
man immer noch, ne, wenn wir andere Planeten untersuchen, gibt es da Leben, da wird als erstes nach Wasser geguckt. Ohne genau. Wasser kein Leben. Also
so.
Das, ne?
Wir bestehen zu 70% aus Wasser, sowas. Pflanzen können nur blühen durch Wasser. Wir brauchen Wasser zum Überleben, sonst sterben wir. Bei Essen ist es zum Beispiel nicht so, deswegen können wir auch fasten. Ja. Aber wie dem auch sei, schlaue Überlegung, es gab noch einen Philosophen, der war ihm gar nicht so weit entfernt von der Zeit. Anaximenes heißt der. Der sagte nämlich, dass der Ursprung aller Dinge Luft sei. Finde ich auch eine schlaue Überlegung, weil du meintest gerade, wir gucken auf Planeten, gibt's da Wasser? Ja, aber wir gucken auch, gibt's da Sauerstoff? Weil wir brauchen ja Sauerstoff zum Leben. Mhm. Wir atmen Sauerstoff.
Gibt's eine Atmosphäre und so?
Ganz genau so ist es nämlich. Also eigentlich zwei Hauptelemente schon mal, die wir hier erkennen, wie Feuer, Erde, Luft und Wasser. Ja, die vier Elemente der Natur quasi. Jetzt ist aber die Frage, was haben die beiden eigentlich gemeinsam? Fakt ist, man wollte nicht die Natur anhand von Mythen, wie zum Beispiel Gott oder bestimmte Götter erklären, sondern den eigenen Verstand benutzen, um sich den Ursprung der Natur zu erklären. Also sich selber herzuleiten. Woher kommt das eigentlich? Wie kommt das, dass es Natur gibt? Und können wir nicht alle von derselben Sache überzeugt sein und nicht irgendwie der Gott ist dafür zuständig und so weiter. Aber auch weiterhin war es wichtig, den Ursprung in der Natur selber zu finden. Also quasi auf Ursprungssuche zu gehen. Das ist so der Weg quasi leicht anskizziert, wie Naturphilosophie entstanden ist und wo so ein bisschen die Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Philosophen hängen.
Jetzt muss man natürlich auch noch dazu sagen, und du hast es am Anfang so ein kleines bisschen angedeutet, der Begriff Naturphilosophie, den haben die natürlich sich nicht damals ausgedacht und haben gesagt, so, wir machen jetzt mal Naturphilosophie, sondern es ist natürlich ein Begriff, der im Nachhinein dieser Epoche der Philosophie gegeben wurde.
Genau.
So nenne ich das jetzt einfach mal, aufgrund dessen, dass wissenschaftlich würde man sagen, der Forschungsgegenstand ist eben halt die Natur.
Der Untersuchungsgegenstand
ist eben halt die Natur. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn ich mal versuche, im Nachgang zu deiner Erklärung, was Naturphilosophie ist, und jetzt kommen wir schon zur ersten richtigen Begriffsbestimmung, auch nochmal darauf eingehe, was dann aus der Sicht der alten Griechen, was Natur eigentlich ist.
Ich finde, das ist eigentlich existenziell wichtig, um Naturphilosophie in der Gänze erfassen zu können, weil ich meine, du sagtest es gerade, das ist der Untersuchungsgegenstand. Wir haben ja eigentlich keine Ahnung, was Natur ist.
Genau, dann gucken wir doch einfach mal, was laut Griechen Natur ist. Und da ist es schon mal interessant, wenn man sich mal anguckt, welches denn der griechische Begriff für unser Wort Natur ist. Und der griechische Begriff für Natur heißt oder ist Physis. So, Physis benutzen wir heute ganz anders, den Begriff gibt es natürlich
Körper
auch noch.
Körper in dem
genau,
Fall.
Oder ne? Körper, Körperlichkeit, was mit dem Körper zu tun hat.
Halt. Kennen wir ja so. Von Physis und Psyche, ne?
Genau.
Die beiden Gegensätze, die sich vereinen, machen
psychische Ursachen, physische Ursachen, dies, das. So, physische Belastung, psychische Belastung, da kennen wir das überall her. So, im alten Griechenland oder im alten Griechisch heißt das Natur und weist zwei verschiedene Verwendungsweisen auf. Zum einen bezieht sich Physis auf die Gesamtheit aller, und das ist jetzt ganz wichtig, wortwörtlich fast, auf die Gesamtheit aller von selbst entstandenen, nicht vom Menschen geschaffenen Dinge, einschließlich ihrer späteren Veränderung. Mhm. Und zum zweiten, der Mensch selbst. Mhm. Das ist für die Griechen Natur. Also alles das, was nicht der Mensch geschaffen oder verändert hat.
Nichts Menschengemachtes.
Ganz genau. Und interessant auch ist auch, dass auch Aristoteles, das ist zwar jetzt kein Vorsokratiker, aber Aristoteles hat das in seinen Schriften teilweise das Natürliche und das Künstliche gegenübergestellt. Mhm. In den Begrifflichkeiten, und da wird es auch interessant, in den Begrifflichkeiten sind das tatsächlich Physis auf der einen Seite und Techne auf der anderen Seite.
Ja, Techne kommt ja irgendwie bekannt vor. Technik.
Aha.
So.
Techne ist nämlich ein altgriechischer Begriff, der bis heute für das Verständnis von Kunst, Wissenschaft und Technik steht.
Also alles, was wir geschaffen haben, quasi genau. Als Gegensatz.
Genau. Also könnte man ganz grob eingeteilt sagen, Techne ist alles das, was der Mensch geschaffen oder verändert hat. Und Physis, also Natur, ist alles das, was der Mensch nicht geschaffen und verändert hat, inklusive dem Mensch selbst. Und das betone ich an dieser Stelle deswegen so sehr, weil ist zwar jetzt schon eine ganze Weile her, aber ich erinnere mich, als das mit Corona losging. Da haben wir ja unsere Apokalypse Now-Reihe gemacht und so.
Genau.
Und da haben wir ja irgendwann uns auch mal darüber unterhalten, wieso es denn auf einmal so viele Leute gibt in der Corona-Zeit, die jetzt abdrehen, um es mal einfach auszudrücken. Also Verschwörungstheorien, blablabla, was da alles so hochgekommen ist.
Ja.
Und da hatten wir uns einmal darüber unterhalten, dass es ja gut sein kann, dass in der technisierten Welt, in der wir heute leben, vielen Menschen es überhaupt gar nicht mehr bewusst ist und die das auch vielleicht gar nicht akzeptieren wollen, dass der Mensch Teil der Natur ist. So, sondern die meisten Menschen denken ja, der Mensch ist der Natur überlegen.
Ja, wir sind übergeordnet.
Und ist irgendwie etwas außerhalb der Natur und beeinflusst die Natur.
Ich mach das mal ganz einfach. Also wenn ein Wirbelsturm kommt, dann ist die Natur wesentlich im Vorteil.
Ja.
Na, da kannst du nicht als Mensch denken, ach ja, ich verstecke mich mal im Keller, weil wenn der Wirbelsturm Bock hat und irgendwie eine Flut erzeugt und du irgendwie am Wasser wohnst, dann bist du halt auch am Arsch, weil du ersäufst.
Ja.
Ne? Das bedeutet, wir sind der Natur auf jeden Fall untergeordnet.
So, und das, gut, im antiken Griechenland ist das nochmal eine andere Frage, bis heute bin ich der Meinung, einfach aus dem Grund, weil wir als Mensch, jeder Einzelne von uns, Bestandteil der Natur ist, lohnt es sich auch, sich über die Natur Gedanken zu machen, die Natur zu betrachten und für sich selbst auch eine Beziehung zur Natur aufzubauen, meiner Meinung nach.
Total nur so, wichtig.
Nur so kann man klarkommen mit sich und seinem eigenen Leben,
meiner ich Meinung nach. Ich finde, das vielleicht werden wir mal ganz kurz philosophisch. Wenn ich im Wald spazieren gehe, fühle ich mich ziemlich zu Hause. Warum ist das so? Das ist ja schon ein Aspekt, finde ich, der repräsentiert, dass wir Menschen mit der Natur verbunden sind. Warum lieben wir frische Luft? Warum lieben wir nicht vor einem Auspuff von einem Auto zu stehen und den Abgas zu schnüffeln?
Oder das
die
stimmt.
Abgase.
Ja? Ich verlasse jetzt einmal kurz die griechische Philosophie, aber das passt so schön, weil du das, das Beispiel mit dem Wald gebracht hast. Sagt dir der japanische Ausdruck Shinrin Yoku etwas?
Nein.
Das steht für sich selbst verjüngen durch den Besuch eines Waldes, bedeutet das. Oder heute sagt man, glaube ich, auch Waldbaden. Den Ausdruck gibt es ja tatsächlich, ne? Dass man also Waldbaden betreibt. Und wir sehen also, dass in verschiedenen Kulturen es eine sehr enge Beziehung zur Natur gibt. Ich glaube, wir in unserer technologisierten Welt haben das verlernt. Aber gleichzeitig, wenn wir uns denn mal in die Natur begeben, haben nicht alle, aber viele von uns, genauso wie du das auch beschrieben hast, auf einmal auch so ein Gefühl so, boah, das tut total gut und ich finde hier irgendwie zu mir und komme irgendwie runter. Und
ich meine, du hast das ja genauso. Vielleicht machen wir mal ganz kurz einen privaten Exkurs.
Ja.
Ich wohne jetzt seit 3 Jahren hier in Hamburg. Ich habe das Bedürfnis, wieder in, nicht meine Heimat zu ziehen, aber in ein eher bewaldetes Gebiet zu ziehen, weil ich dort groß geworden bin, weil ich dort Ruhe empfinden kann. Hier in Hamburg, wenn man als Bürger hier lebt, man hat zwar Parks, aber da sind auch überall Leute. Frische Luft ist da auch nicht wirklich, ne, weil Straßen in der Nähe sind. Es sind nicht viele Bäume vorhanden, es sind eher so Grünflächen, wo man sich mit einer Decke draufsetzen kann. Das hat einfach einen anderen Touch, wenn du dann mal in den Wald gehst und eine Runde spazieren bist, es still ist, du Naturgeräusche hören kannst. Die Verbundenheit ist größer.
Ja, also ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass es in Hamburg auch Möglichkeiten gibt, das zu erleben.
Ganz
aber
klar, das möchte ich nicht ausklammern. Ich sag's mal egal, so mitten in der Stadt halt nicht.
Aber trotzdem, um da wieder so ein bisschen auf unser Thema auch zurückzukommen, zeigt das Ganze auf jeden Fall ja, dass Natur für uns Menschen, ob wir es wollen oder nicht, eine hohe Bedeutung hat auf jeden Fall. Und genau solche Erlebnisse zeigen das Ganze ja auch. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen ins alte Griechenland, auffällig ist auch, dass es mehrere antike Philosophen auch gibt, die in ihrem Gesamtwerk irgendwann auch ein Buch geschrieben haben oder ein Schriftstück, ein Gedicht, das gab ja damals ganz unterschiedliche Formen, mit dem Titel Über die Natur. Mhm. Also es gibt verschiedene Philosophen, die sich mit der Natur beschäftigt haben. Das einfach mal als Begriffserklärung, was in dem Verständnis der alten Griechen Natur ist. Und Noah hat es vorhin schon angedeutet. Es gibt noch ein paar andere Begriffe, die
genau,
wir euch erklären
richtig.
Wollen. Und da hat jetzt, glaube ich, drei Begriffe sind es noch, die wir einführen wollen. Und da hat Noah Erklärungen für Mythos und Logos und Arche. Ne? Ich glaube, die
ganz,
drei Begriffe waren
genau,
es.
Ich glaube, wir fangen erstmal mit Mythos und Logos an. Ja. Beziehungsweise eigentlich ist es ja eher ein Duell zwischen Mythos und Logos.
Mhm.
Ihr habt bestimmt schon von Mythos gehört. Vielleicht ist euch Logos ein bisschen fremder als Wort. Hier geht's nicht um Logos, ne? Also die man irgendwie auf Bierflaschen findet vorne, wie ich jetzt gerade eins von Ratsherrn. Keine Schleichwerbung natürlich. Sondern hier geht's um was anderes. Also Lauscher gespitzt und Aufmerksamkeit on, würde ich sagen. Fangen wir mit dem Mythos an. Der Mythos, oder auch wissenschaftlich besser bekannt als Mythologie, das wäre wahrscheinlich greifbarer für euch.
Griechische Mythologie, römische Mythologie, nordische Mythologie.
Aber auch aus Griechenland quasi, beziehungsweise es ist eine griechische Bezeichnung für die Erzählung von beziehungsweise über Götter oder Heroen. Also er stellt Gestalten wie zum Beispiel Zeus. Zeus als Gestalt mit all seinen Taten aus einer vorgeschichtlichen Zeit dar. Ja, es war immer damals, es ist halt nicht in der Gegenwart passiert, sonst wäre es halt keine Mythologie. Ne? Die alten Götter damals. Genauso sitzen wir hier gerade und sagen, die alten Griechen damals. Bloß können wir es beweisen, dass es die halt gab, weil es Fundstücke von denen gibt. Wie dem auch sei, der Mythos repräsentiert eigentlich ein früheres Bewusstsein der Weltdeutung, könnte man sagen. Ein Beispiel wäre der Theogon, also Theogon eher Mythos, also dass der Ursprung allen Seins die Götter oder die Gottheit ist. Ihr kennt vielleicht solche Denkweisen aus bestimmten Serien wie, Tobi, du wirst sie lieben, Vikings. Ja, hier ist ja Odin die große Gottheit, welcher über das Schicksal der Menschheit bestimmt. Ein weiteres Beispiel für eine Mythologie wäre der Anthropogen-Mythos, also der Mythos darüber, wie die Menschen erschaffen wurden. In der Regel sind Mythen sehr im Sinne einer Verklärung von Personen, Sachen, Ereignisse oder auch spezielle Ideen zu einem Faszinosum, tolles Wort, wie ich finde, von bildhaften Symbolcharakteren dargestellt. Also ein bildhaftes Beispiel aus der Bibel hier wäre der Garten Eden, in dem Adam und Eva waren, die verbotene Frucht gegessen haben, von dem Baum, wo die Schlange drin sitzt, welche eigentlich eine Versuchung verbildlicht. Also wir sind hier viel in der Symbolik drin auch, ne? Genauso wie Zeus, der mit seinen Blitzen auf die Menschen schießt, Amor beispielsweise, der jemanden mit dem Pfeil ins Herz schießt, wodurch man sich verliebt, all das sind ja Verbildlichungen und Symboleigenschaften, die einen Mythos tragbar machen, um etwas zu erklären, um eine Existenz zu erklären von etwas. Der Logos hingegen bedeutet so viel wie Logik, Wort, Gesetz oder im Griechischen Vernunft. Wir nutzen eigentlich eher den Begriff Logik dafür, weil Logos und Logik irgendwie analog besser sich anhört. Der Logos ist ein zentraler Begriff in der griechischen Philosophie, welcher von Heraklit, einem vorsokratischen Philosoph, angeführt wurde. Für ihn war der Logos eine Gesetzmäßigkeit. Vor allem in der dialektischen Betrachtungsweise, also wir gucken uns hier wieder die Wortdefinition an, kommt dies zum Ausdruck. Sie beschreibt nämlich, dass der Logos eine Rede bzw. eine Sprache bezeichnet, die den Anspruch auf Nachprüfbarkeit einlöst. Also hier geht es quasi um Logik, um Empirie. Etwas basiert auf Erfahrungen, etwas ist nachprüfbar, etwas ist ich glaube, wir würden in diesem Fall in der Wissenschaft reliabel sagen. Ne? Etwas hat seine Gültigkeit, weil wir es irgendwie nochmal getestet haben, Fragebogen oder ähnliches. Aber das nur als kurzer Exkurs. Irgendwann kam tatsächlich dann auch mal, wer war das denn nochmal, Platon um die Ecke. Und Platon abstrahierte dann den Ausdruck soweit für sich, dass er mit der Bedeutung Darstellung oder Erklärung den Begriff Logos als philosophisches Vokabular, könnte man eigentlich sagen, nutzbar macht. Aristoteles zum Beispiel hingegen, der war ja ein bisschen später, machte das ganz pragmatisch und verwendete den Logos als Begriff der Definition. Also all das, was ihr für Uni-Klausuren auswendig lernen müsst oder für irgendwelche Klausuren in der Schule, das ist alles Logos, Definition. Ne? Klugscheißerwissen. Aber, bitte, du möchtest was sagen.
Ja, ich wollte gerade fragen, jetzt hast du über Mythos geredet, jetzt hast du über Logos geredet. Und mich interessiert jetzt natürlich, in welchem Verhältnis Mythos und Logos quasi zueinander stehen. Könnte man aus heutiger Sicht in einfachen Worten wohlgemerkt auch sagen, dass Mythos sozusagen der Glaube ist und Logos das Wissen?
Ja, eigentlich schon. Fakt ist, mit dem Logos ist etwas Vernunftgeleitetes gemeint, also eine Erklärung, eine Definition, eine Gesetzmäßigkeit, eine gewisse Ordnung halt. Mhm. Dazu muss man aber auch sagen, das ist vielleicht, was das Ganze so ein bisschen unterscheidbar macht. Der Logos bildet sich ein Urteil über etwas, beziehungsweise es wird eine feste Bezeichnung oder Logik für etwas festgelegt. Der Mythos hingegen bildet keine Urteile oder ein Urteil, sondern will eigentlich nur Realitäten darstellen, für die er keine rationalen Beweise erbringen muss.
Das heißt, man kann davon ausgehen, oder es ist eigentlich so gedacht, wenn ich mich mit dem Thema Mythos, wir hatten ja eben nordische Mythologie, dass eigentlich alles das, was es so an Mythos, an Mythologie, an Geschichten gibt, per se eigentlich erstmal völlig wertfrei ist.
Ja, das ist alles sehr wertfrei. Es geht eigentlich nur um, es geht um die Beweisbarkeit am Ende des Tages, ne? Darüber und ein Urteil zu fällen.
Die ist beim Mythos nicht gegeben, die Beweisbarkeit, richtig?
Nein, eben nicht, weil das quasi etwas, wir sagen dazu, frei erfunden ist. Also damals hatte das natürlich viel mehr Gewicht, die Weltdeutung, und das ist ja so das Zentrale hinter Logos versus Mythos, ist, wie mache ich die Welt erklärbar, wie kann ich die Welt deuten, warum regnet es? Damals sagten einige, ja, okay, es regnet, weil Gott weint, so, da wusste man genau, ja, Gott ist da so der Mythos, der irgendwie über allem wacht und für alles verantwortlich ist, was auf der Erde passiert, weil man sich gewisse Dinge nicht erklären konnte. Mhm. Man konnte sich keinen Asteroideneinschlag oder einen Tornado erklären, sondern sagte einfach, Gott ist wütend. Das war die einfachste Erklärung. Aber zum Glück gab es die altgriechischen Philosophen, die gesagt haben, I doubt it, Brudi. So, das muss man sich vielleicht noch mal.
Das haben die gesagt.
Das muss man sich vielleicht noch mal genauer angucken. Natürlich, die waren doch damals, das waren voll die Hipster, hallo. Aber die mussten sich halt dann die Blöße geben, um da genauer drüber nachzudenken. Das waren halt die Wissenschaftler von damals, die dafür eine Erklärung finden wollten. Eine Definition, eine Gesetzmäßigkeit, eine Ordnung.
Okay, ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall nachvollziehbar, was mit diesen Begriffen gemeint ist. Allerdings gibt es jetzt noch einen letzten Begriff, den du uns kurz erklärst.
Und der Ursprung allem eigentlich.
Genau, ne? Im Prinzip hast du ja vorhin schon darüber geredet, ne? Als wir über die vier Elemente und so geredet haben. Es geht um den Begriff der Arche, bevor Noah das gleich erklärt.
Hier geht's nicht um die Arche Noah.
Nein, aber wir kennen das ja heute. Wir sprechen ja heute zum Beispiel, benutzen wir ja noch in bestimmten Kontexten das Wort Archetyp zum
Ganz
Beispiel.
Genau, Carl Gustav Jung, Archetypenlehre. Ja.
Richtig. Ja,
Ursprungslehre so, quasi.
Und jetzt kommen wir also dahin, wo kommt dieser Begriff Arche denn überhaupt her?
Genau, richtig. Das ist ein grundlegender Begriff. Die Arche bezeichnet oder Arche bezeichnet den Beginn, Ursprung oder Grundprinzipien in der griechischen Sprache. Es geht also um die Bestimmung von etwas Uranfänglichem oder einer ersten Ursache als anschließende Antwort auf die Frage nach dem Woher kommt das eigentlich? Also nach dem Woher
und das ist die ja,
Antwort.
Das ist ja schon interessant, gerade im Zusammenhang mit dem Begriff Archetypus.
Ja, schon. Ja,
weil es wird ja immer gesagt, ja, man darf nicht so in Archetypen oder eigentlich benutzen wir heute das Wort Stereotypen.
Genau.
Man darf nicht so in Stereotypen denken, aber wenn man das jetzt mal philosophisch betrachtet, den Begriff Stereotyp und sagt, okay, das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, dass wir hier ein Beispiel haben, ein typisches Beispiel für ein grundlegendes Verhalten. Das muss nicht in jedem Fall zutreffen, so,
das
aber.
Ist halt interessant, wie du gerade so einen dialektischen, wie erkläre ich das jetzt, was ich hier gerade denke, frage ich mich.
Das ist in der Philosophie
schön,
manchmal nicht so ganz
den Zusammenhang einfach zwischen Archetypus und Stereotyp quasi gemacht hast. Weil das Wort Archetyp benutzt keiner mehr. Das benutzen wir in der Psychologie wirklich, wenn wir noch über Psychodynamik sprechen oder Psychoanalyse. Eigentlich eher Psychodynamik. Und Stereotyp ist ja wirklich der Gesellschaftskonsens oder quasi die Sprache. So, das fand ich ganz gut. Jetzt habe ich nämlich was mitnehmen können.
Ich habe das deswegen gesagt, weil es ja immer, es geht letzten Endes in allen Sachen, über die diskutiert wird, geht es ja immer über unsere Bewertung.
Genau.
So. Und Stereotyp, das Wort ist ja tatsächlich etwas, was tendenziell eher negativ konnotiert ist, sag ich mal. So. Und wenn man das jetzt philosophisch betrachtet, muss es ja überhaupt gar nicht negativ konnotiert sein, weil es ja eigentlich nur etwas Grundlegendes ist, was uns ein Bild vermittelt, wo wir dann eine Vorstellung über irgendetwas haben können.
Genau.
So. Und zwar über etwas ganz Grundlegendes. Gleichzeitig Sollte man aber natürlich wissen, etwas Grundlegendes kann nie immer alle Einzelfälle berücksichtigen, sondern das ist genau das, was der Name sagt, etwas Grundlegendes.
Das ist halt aber der Anfangspunkt.
Was ist denn damals so grundlegend gewesen, dass man gesagt hat, das ist Archä?
Naja, also die Philosophen der Naturphilosophie versuchten nicht, die Welt nur durch Mythen oder Legenden zu erklären. Das wissen wir ja jetzt von dem, was ich gerade eben erklärt habe, sondern sie versuchten ja vernunftgeleitet oder logisch nach dem Ursprung aller Dinge, also der Archä, zu suchen und diesen zu erklären. So haben natürlich auch verschiedene Philosophen verschiedene Ursprünge aller Dinge beschrieben. Also Thales mit der Ursprung allen ist Wasser oder Anaximenes, der sagte, der Ursprung aller Dinge ist Luft. Demokrit, der meinte, dass der Ursprung allen sind Atome. Oder Pythagoras sah den Ursprung in allem in Zahlen. Warum auch immer er das dachte, aber gut.
Naja, frag mal einen Mathematiker, dem wird das wahrscheinlich nicht so unsympathisch sein.
Das mache ich aber nicht, ich habe keine Mathematikerfreunde. Ne? Nein, aber das war ja tatsächlich das. Man wollte sich vernunftgeleitet erklären, was ist der Ursprung von allem und nicht einfach in den luftleeren Raum, ach ja, das ist Gott, als Erklärung platzieren. Das,
also geht es bei der Archä sozusagen um die, wie soll ich das sagen, um die absolute Grundlage von allem und um den Ausgangspunkt von allem.
Ja, das ist das Anfängliche. Es ist ja die Frage, woher kommt das? Und die Antwort darauf ist Archä, also der Ursprung. Was ist der, woher kommt der Mensch? Der Mensch kommt aus der Gebärmutter, beziehungsweise eigentlich aus der Genetik des Mannes in Kombination mit der Genetik der Frau, wodurch dann Zellteilung entsteht und ein Lebewesen im Uterus anwächst. Das ist ja quasi Archä, was ich hier gerade erklärt habe. Woher kommt das Universum? Wir vermuten archämäßig, dass das Universum aus dem Urknall entstand.
Ja? Was übrigens, das könnt ihr gerne im Internet mal googeln, auch eine völlig falsche Bezeichnung ist. Also als Big Bang im Englischen, als diese Bezeichnung das erste Mal verwendet wurde, war sie eigentlich als Verarschung gemeint, ja, tatsächlich. Weil da hat nichts geknallt.
Natürlich.
Zum Beispiel. Natürlich nicht. Ja, Mensch, okay, dann sind wir jetzt also erstmal so in die Grundlagen der Philosophie, ins alte Griechenland eingetaucht, haben mal ein paar Begriffe definiert und bevor wir uns jetzt, glaube ich, mit so ein paar Konzepten oder Inhalten, die einzelnen Philosophen sich erdacht haben, uns auseinandersetzen, ist es, glaube ich, jetzt an der Zeit, mal einen ersten kleinen Break zu machen, oder was denkst du?
Sí, señor, es ist Zeit für unsere Late Machado Playlist. Wir sind wie versprochen zurück, mit der Late Machado Playlist. Da habe ich schon mit meinem Knie gegen den Schreibtisch hier vor lauter Aufregung. Das ist unsere Playlist von uns für euch auf Spotify, welcher ihr natürlich folgen dürft und gerne abspeichern könnt.
Wie geht denn das? Wo findet man denn die?
Entweder über die Suchfunktion auf Spotify oder ihr schaut mal auf unserem Instagram-Channel vorbei. Dort heißen wir auch Fuck My Brain und geht in den Highlights auf den Ordner Wichtige Links und Playlist und klickt oben links auf Playlist öffnen. In diesem Sinn frage ich dich, Tobi, was du auf die Late Machado Playlist heute setzen möchtest.
Ja, liebe Brainies, ich habe natürlich wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut, mir für heute zwei Lieder auszusuchen, die einen Bezug zu dem Titel der Sendung auch haben. Und somit nehme ich als ersten Song von Nick Cave and the Bad Seeds den Song Nature Boy.
Nice, okay. Mein Lied hat tatsächlich auch was mit den Elementen der Natur zu tun. Heute dreht sich nämlich das Ganze ums Feuer im ersten Teil und ich setze von Jennifer Rostock das Lied Feuer auf die Late Machado Playlist.
Na, denn würde ich mal sagen, feuerfrei.
Feuerfrei für den zweiten Teil, in welchem wir weiter über naturphilosophische Konzepte sprechen werden, oder?
Ganz genau. Und bevor ich zu tief in ein Konzept einsteige oder etwas über den Philosophen erzähle, wie auch immer, möchte ich einfach diesen zweiten Teil mal beginnen mit einer Frage an dich.
Welche?
Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit einem Philosophen, von dem es einen sehr bekannten Satz gibt.
Welcher
denn? Und da möchte ich mal, wenn ich dir gleich den Satz sage, dich fragen, was du dir vorstellst, was dieser Satz bedeutet.
Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
Nein. Nein, der Satz lautet, und er stammt von Heraklit von Ephesos, so viel kann ich schon mal sagen. Heraklit hast du ja eben selber auch kurz mal genannt. Der Satz lautet, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Und da ist die Frage, was möchte uns Heraklit wohl mit diesem Satz sagen?
Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, weil es diesen Fluss nur einmal gibt.
Naja, sagen wir, ich mache mal ein Beispiel. Wir sind hier in Hamburg an der Elbe.
Ja.
Und laut Heraklit kannst du nicht heute an die Elbe fahren und in die Elbe gehen und morgen wieder dorthin fahren und in dieselbe Elbe gehen. Das geht nicht, laut ihm. Und jetzt ist die Frage, wieso? Also ich glaube, die Elbe ist ja noch da.
Also ich meine, dass Heraklit ja auch in der Dialektik extrem unterwegs war. Das ist so, was ich gelesen habe zumindest. Deswegen würde ich jetzt meine Gewichtung in diesem Zitat oder dieser Aussage auf das Wort dieselbe legen. Mhm. Weil es gibt ja dieselbe und die gleiche. Dieselbe Mütze tragen ist ja, ich kaufe mir eine Mütze in Rot von der Marke H&M. Und dann kaufe ich mir nochmal dieselbe Mütze von H&M auch in der Farbe Rot, weil es das gleiche Modell ist. Die gleiche Mütze wäre ja ein und dieselbe. Also die Mütze gibt es nur einmal, deswegen.
Oder umgekehrt. Das ist ja immer das Problem mit demselben und dem gleichen. Häng dich nicht so sehr an diesem Begriff auf,
okay,
sondern stell dir einen Fluss vor.
Es geht um was Erlebtes in dem Fall, oder
stell
was?
Stell dir einen Fluss vor.
Ja.
Was passiert mit so einem Fluss? Was?
Der fließt.
Der fließt. So. Wenn du jetzt überlegst, dass der Fluss fließt, wieso kannst du jetzt nicht zweimal in denselben Fluss? Ah,
weil das Wasser natürlich zirkuliert.
Genau. Also das Wasser von heute ist morgen schon längst irgendwo anders und morgen ist anderes Wasser da. Das ist das, was Heraklit damit meinte. So, jetzt lösen wir uns mal von dem Bild des Flusses. Das Ganze auf die Welt übertragen.
Ja.
Sozusagen. Was kann man für eine Aussage ableiten über die Welt, wenn man dieses Bild, was wir gerade erörtert haben,
Die Welt wandelt sich. Vor einer Sekunde war die Welt anders, wie sie jetzt in 10 Sekunden sein wird.
Ganz genau so ist es. Und so banal uns das jetzt im ersten Moment vielleicht erscheinen mag, damals ist das mit Sicherheit nicht so banal gewesen. Wir haben jetzt gerade im ersten Teil uns darüber unterhalten, Logos und Mythos. Und da gibt es eben halt Erklärungen, das ist so, dies und relativ klare Regeln, wo was herkommt, was die Ursache wovon ist und so weiter und so fort. Und hier, Heraklit sagt halt, nee, es ist, das ganze Leben, die ganze Welt ist gar nicht so starr, sondern alles fließt. Dieser Ausspruch kam von ihm. Pantarei nennt sich das Ganze. Alles fließt, alles ist in Bewegung. Er sagt, es gibt Tag und Nacht, es gibt Winter und Sommer, es gibt Krieg und Frieden, es gibt Sättigung und Hunger, es gibt Leben und Sterben. Das sind Gegensatzbegriffe, aber Heraklit ist der Erste, der erkennt oder benennt, dass diese Begriffe nichts Statisches sind, sondern etwas Fließendes. Also ja, es gibt Winter und Sommer, aber es gibt nicht entweder Winter oder Sommer, sondern es gibt auch noch Sachen dazwischen. Es gibt Übergangsphasen und so. Und genauso ist es auch bei Tag und Nacht. Es gibt nicht nur Tag und Nacht, sondern es gibt Übergangsphasen. Und ja, dadurch, dass alles fließt, wie er das gesagt hat, ist einer seiner berühmtesten Aussprüche, ist es eben unmöglich, zweimal in denselben Fluss zu steigen, weil der sich beständig verändert. Und die Erkenntnis aus dem Ganzen besteht im Prinzip darin, dass man es schafft, das klingt jetzt auch so ein bisschen paradox zunächst, die Einheit in den Gegensätzen zu sehen und zu sagen, die Gegensätze sind nicht zwei unterschiedliche Dinge, die gegensätzlich sind, sondern die Gegensätze sind einfach nur zwei unterschiedliche Enden von einem und demselben.
Mhm.
Ja, von einem Kontinuum quasi, wenn ich es so sagen kann.
Interessant.
So Gegensatzpaare sind auch nie so ganz getrennt voneinander zu betrachten, sondern immer in ihrer wechselseitigen Bedingtheit zu verstehen. Man kann natürlich ganz philosophisch auch sagen, ja, ohne Tag würde es überhaupt gar keine Nacht geben.
Ohne Schwarz kein Weiß, ohne Yin kein Yang, Gegensätzlichkeit,
genau. Genau das. Und auch das kann man in die heutige Welt so ein bisschen übertragen. Da haben wir, glaube ich, auch in einigen Sendungen schon drüber gesprochen. Wenn man sich aus heutiger Sicht Gedanken macht, zum Beispiel, welche Kompetenzen bei uns Menschen werden in der Zukunft dann wohl sehr stark benötigt werden. Da gibt es eine, über die wir auch schon ein paar Mal geredet haben, nämlich die Ambiguitätstoleranz zum Beispiel. Die Fähigkeit zu sagen, Gegensätze sind eigentlich nur scheinbar Gegensätze, sondern ich kann Gegensätzliches auch aushalten, was irgendwo zusammenhängt. Es sind also nicht nur die Pole, sondern es gibt ein Fluidum dazwischen. Das ist ja hochaktuell. Und das basiert eben genau auf dieser Sichtweise von Heraklit, wenn man
also
es darauf
nicht
zurückführt.
Nicht in Schwarz und Weiß zu denken, sondern in Graustufen.
Und das ist ja mittlerweile bei uns, ist das ja auch eine gesellschaftliche Diskussion, die aktuell gerade stattfindet, wo man sich auch sagt, so ja, keine Ahnung, Social Media und so, da gibt es ja nur noch Schwarz oder Weiß, entweder richtig oder falsch, entweder gehöre ich dazu oder dazu. Und das ist völliger Blödsinn. Wie wir eigentlich alle wissen, müssen wir uns vielleicht nur mal wieder vor Augen führen, dass es eben nicht nur so oder so gibt, sondern auch ein Kontinuum dazwischen mit ganz feinen Abstufungen. Du hast es Grauschattierungen genannt beispielsweise. Und ja, das sind sozusagen die Gedanken von Heraklit von Ephesos. Zur Einordnung vielleicht, der gute Mann hat gelebt im Zeitraum ungefähr von 520 bis 460 vor Christus. Somit einer der ganz großen Vorsokratiker. Und ja, genau, der hat sich mit dem Prinzip Pantarei auseinandergesetzt. Und das ist eine von den Dingen, die wir euch in dieser Sendung näher bringen wollten. Interessant, oder?
Ja, definitiv. Ich habe aber auch noch etwas anderes mitgebracht quasi, was auch aus der, ja gut, ich meine, logisch kommt das aus der vorsokratischen Zeit. Das ist in dem Fall von Demokrit. Heraklit, Demokrit, man könnte meinen, es sind Geschwister, nein, sind es nicht.
Demokrit könnte man auch immer denken, ah, der hat sich die Demokratie ausgedacht.
Eben, könnte man wirklich meinen. Also, ja, es liegt sehr nah, aber hat er nicht. Demokrit war, ich habe den gerade eben schon bei den Archetypen angesprochen.
Der war Atomphysiker, oder?
Ganz genau, so ist es nämlich. Der hat gerne Atome gespalten, nämlich hat er das Konzept des Atomismus in den Vordergrund gerückt. Ist ja auch, wie gesagt, ein Konzept der Arche, also der Ursprungslehre. Er meinte nämlich, der Ursprung allen sind Atome. Gar nicht so dumm, wie ich finde, weil wir wissen aus der Wissenschaft beispielsweise, dass wir aus Atomen bestehen. Natürlich gibt es unter Atomen noch etwas Kleineres. Ja,
das wissen wir heute.
Damals wussten die das nicht.
Ne? Und im Übrigen tatsächlich, die Älteren von euch, liebe Brains draußen, werden sich erinnern. Ich bin ja zum Beispiel in einer Zeit noch zur Schule gegangen, gerade in der Grundschulzeit und ich glaube auch Anfang der weiterführenden Schule. Da wusste man noch nicht, dass es noch was Kleineres gibt als Atome. Also dieses Wissen ist noch gar nicht alt.
Siehst du, genau so ist es nämlich. Und heutzutage wissen wir natürlich, wir können Atome spalten, um Energie zu gewinnen. Ne? Atomspaltung ist uns ja ein Begriff. Oder Quantenphysik, das ist auch nochmal so ein Begriff, den man in die Runde schmeißen kann.
Sorry, nicht, dass ihr mich für blöd haltet. Etwas Kleineres als Atomkerne war, glaube ich, das. Ne? Das sind Atome aus Protonen, Neutronen, das wusste man natürlich, so lange ist es nicht, ja, dass ich zur Schule gegangen bin.
Also das kleinste Element, was wir kennen, sind, glaube ich, Atome.
So, und mir ging es eben halt um, wie heißen die, Quarks, glaube ich, die aus denen ja Atomkerne bestehen irgendwie.
Ja, das kann gut sein. Das kann wirklich gut sein. Aber trotzdem, dafür, dass das halt die Zeit 500 vor Christus war, oder 560 vor Christus.
Da war es ja zum Beispiel zur Untersuchung, was ja auch ganz schwer zu der Zeit an so einen Teilchenbeschleuniger oder in ein Elektronenmikroskop zu kommen,
ja,
um so Sachen zu untersuchen. Ne?
Das war wirklich, also da war die Chiplieferung auch schon miserabel, genauso wie heute.
Massive Lieferkettenproblematiken, sage ich mal.
Das Problem der Globalisierung, das kennen die schon seit 2500 Jahren. Naja, also Demokrit war quasi der Begründer des Atomismus, eines sehr schlauen Konzeptes. Der Atomismus beschreibt nämlich die Denkweise, den Kosmos mit der Vereinigung und Trennung von Atomen zu erklären. Und diese Denkweise ist, wie gesagt, gar nicht so blöd. Heutzutage, haben wir gerade eben gesagt, wissen wir einfach, dass sich alles aus Atomen zusammensetzt. Aber kommen wir zurück generell zu diesem Atomismus als ganzheitliches Konzept. Wenn man ein Ding immer kleiner schneidet, wie zum Beispiel einen Apfel, dann erhält man irgendwann am Ende Apfelkörnchen, könnten wir sagen, die sich nicht mehr weiter zerteilen lassen, weil, weiß ich nicht, es keine Möglichkeit dazu gibt. Demokrit bezeichnet damals diese nicht teilbaren Körnchen als Atome und glaubte, dass alle Dinge aus Atome zusammengesetzt sind. Ebenso war Demokrit auch davon überzeugt, dass sich Atome frei durch den leeren Raum schweben oder bewegen. Daraus schlussfolgerte er, dass die Voraussetzung auch dafür, dass Atome existieren können, ist, dass Leere existieren muss um sie herum. Das heißt, Atome können dadurch auch einzelne Dinge formen, wie zum Beispiel Menschen oder auch Äpfel. Die können sich halt zusammensetzen in diesem luftleeren Raum, weil wenn der Raum komprimiert wäre, würden sich ja auch die Atome komprimieren und dementsprechend an den Raum anpassen. Also denken wir einfach mal daran, dieser Raum ist hier mit, wir haben einen 8 Quadratmeter großen Raum, der ist mit Atomen gefüllt, bis zum Get-No. So. Irgendwann wäre der halt ausgefüllt und würde ja einen Würfel ergeben.
Ja, und quasi. Wenn das so ist, wenn, dann können die Atome sich nicht mehr in eine andere Form
bewegen. Genau, bewegen, richtig. Außer wir nehmen Atome aus dem Raum raus. Da wir das nicht können, schwierig. Deswegen brauchen wir Leere. Wir brauchen einen leeren Raum oder besser gesagt weniger Atome in diesem Raum. Aber das können wir ja nicht bestimmen. Deswegen brauchen wir frische Luft, Natur, könnte man sagen, woraus sich dann quasi Dinge formen können. Genau, wie Menschen oder weiß ich nicht, ich habe gerade den Apfel genannt, dann auch noch der Apfel. Aber Demokrit dachte auch, dass sich die Atome mit dem Tod zerstreuen und neue Dinge daraus formen. Also die Leere quasi der, jetzt habe ich das Wort vergessen, jetzt wollte ich gerade so eine Pointe reinsetzen. Na gut, die habe ich jetzt vermasselt, aber ist nicht schlimm.
Der aber Zerfall der Atome. Du hast, wenn man den Satz anders betont, hast du den Satz gesagt, die Leere der Scheiße, das ist natürlich
auch die Leere der Scheiße, natürlich am Ende, ne, wird ja alles scheiße. Nein, aber Atomzerfall ist das ja in dem Sinne. Atomzerfall ist das.
Meinst du eben den Begriff, den nicht eingefallen ist?
Ja, genau, richtig.
Oder meinst du Atomzerfall?
Atomzerfall. Okay. Genau. Und dieser Prozess der Vereinigung und Trennung würde sich dann bis in alle Ewigkeit wiederholen. Das ist das so. Also Atome lösen sich auf, beziehungsweise zerteilen sich wieder oder lösen sich auf, ist ein besseres Wort dafür, bis in alle Ewigkeit und daraus entstehen dann wieder neue Dinge. Quasi so ein bisschen diese buddhistische Lehre von der Reinkarnation, oder nicht?
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das mir ins Gedächtnis rufe, was wir im ersten Teil der Sendung besprochen haben, dass Demokrit also jemand ist, der sozusagen sagt, ich glaube, du hattest auch vorhin kurz erwähnt, als du Arche erklärt hast, dass die Atome Arche sind. Die Atome ist das Grundlegende, aus dem
alles. Der Ursprung allens, genau. Mhm. Eigentlich, das wissen wir ja heute, der Ursprung allem. Egal, komm. Das würde zu sehr ausschweifen. Demokrits Atomismus, das möchte ich nämlich noch dazu sagen, nimmt unter anderem Denkkonzepte wie den Materialismus vorweg, der sagt, dass Dinge existieren müssen, um sie wahrnehmen zu können. So denkt zum Beispiel Demokrit nicht. Er meint ja nämlich, dass Atome existieren können oder ja, er meint, dass Atome existieren können, jedoch muss dafür ein Raum vorhanden sein, damit die Atome darin frei herumschweben. Also mit anderen Worten, es muss Leere vorhanden sein. Und es gibt Vertreter des Materialismus, da kommen wir jetzt gleich zu, das wirst du ja erklären. Parmenides, der meint zum Beispiel, das Nichtseinende existiert nicht. Demokrit hingegen vertritt die Meinung, dass auch das Nichtseinende existiert quasi. Auch wenn ich es nicht sinngemäß wahrnehmen kann, können Dinge auch eine Existenz haben.
Also
Atome kann ich nicht sehen und nicht beweisen. Und
sie sind trotzdem da.
Aber sie sind trotzdem da.
Verstehe. Jo, jetzt hast du schon quasi die Überleitung gemacht zu dem nächsten Philosophen. Allerdings würde ich den nächsten Philosophen ganz gerne nach dem nächsten Päuschen erst besprechen. Dann haben wir eine etwas schönere Aufteilung, weil der nächste Philosoph, das nächste Denkkonstrukt, wie auch immer, Noah hat es eben schon ein bisschen angedeutet, ist auch das letzte, worauf wir in dieser Sendung eingehen wollen und das letzte, worüber wir uns in dieser Sendung unterhalten wollen, bevor wir dann zu unserem Fazit kommen und noch einen kleinen Augenblick diskutieren. Und in diesem Sinne, liebe Brainies, atmet nochmal durch. Bitte mit der Nase und saugt auf, bitte mit den Ohren, das, was wir für euch auf unserer Late Machado Playlist deponieren.
Tobi, du hast es gerade eben angeteasert. Es ist wieder Zeit für die Late Machado Playlist, um in den dritten Teil einzusteigen. Ich brauche ja nicht nochmal erklären, wo ihr die findet. Hört euch dazu einfach den ersten Jingle quasi oder alles nach dem ersten Jingle an.
Am besten einfach die ganze Sendung.
Natürlich, so. Ne? Dementsprechend, Tobi, was setzt du auf die Playlist?
Ja, auch hier wieder ein kleiner Bezug auf die aktuelle Sendung. Ich setze von der Band Fettes Brot das Lied Nordisch by Nature auf die Playlist.
Nordisch by Nature, geil. Ich setze von Harry Styles den Song As It Was auf die Late Machado Playlist. Und damit sind wir ja quasi bei Parmenides.
Genau, Parmenides, das ist der den Parmesankäse erfunden hat.
Ganz genau, und den Parmaschinken.
Und den Parmaschinken, ganz genau. Nein, also der Parmenides von Elea heißt der gute Mann. Und wenn man sich tatsächlich anguckt, Elea, wo ist denn das? Dann wird man heutzutage feststellen, Italien.
Ja, aber das macht doch dann Sinn mit dem Parmesan und dem Parmaschinken.
Ja, ja. Wieso ist der dann Grieche, wenn der Italien, das ist genau das, was ich ja sagte, ne? Damals Stadtstaaten und so weiter, gab es noch nicht so dieses geschlossene Griechenland. Dann kann man das erkennen. Und das Konzept hat Noah auch schon zumindest die Überschrift genannt. Denn Parmenides hat gesagt, das Seiende ist, das Nichtseiende nicht. Und was meint er damit? Da müssen wir uns zuerst mal angucken, wie er überhaupt arbeitet oder denkt, beziehungsweise gearbeitet hat, gedacht hat. Denn bei Parmenides, das ist so der erste, wo das Denken selbst zum Thema der Philosophie wird. Also wo es nicht mehr darum geht, über einen Stein, den Regen oder irgendetwas nachzudenken und sich zu überlegen, wo kommt das her, wie fängt das zusammen, sondern sich Gedanken zu machen über das Denken selbst. Da war Parmenides der Erste, der das zu einem großen Thema gemacht hat. Und das Denken richtet sich nach innen und hat mit sich selbst zu tun, hat er gesagt. Das ist für uns heute jetzt erstmal nichts Überraschendes. Das ist in der Tat meistens so. Aber jetzt wird's interessant. Denn Parmenides hat zum Beispiel gesagt, die sinnliche Wirklichkeit, also das, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können, oder einfacher ausgedrückt vielleicht die Welt, die vor unseren Augen liegt, die hat Parmenides zum bloßen Schein erklärt. Mhm. Und hat gesagt, es gibt nur eine einzige Sache, die wahr ist oder sagen wir mal, die wahrhaft ist, und das ist das Sein selbst. Das ist unvergänglich, das ist unteilbar, und alles, was wir an Veränderungen wahrnehmen über unsere Sinnesorgane, sind nur Oberflächlichkeiten.
Ja.
Das ist noch nicht alles, was ich euch erzählen möchte, aber an dieser Stelle will ich einmal kurz einhaken, weil ich das aus heutiger Sicht schon extrem interessant finde. Weil das auch heute ein hochaktuelles Thema ist, mit anderen Beispielen in eine andere Sprache verpackt. Aber wenn ich das mal nehme, also alle Veränderungen in der Sinnenwelt sind nur oberflächlich, sagt er ja. Und Sinnenwelt ist das, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können. Und das macht schon Sinn, weil wenn ich dich jetzt zum Beispiel so angucke, du sitzt mir gegenüber und jetzt würdest du beispielsweise rausgehen, ziehst dich um, ziehst dir andere Sachen an und kommst wieder rein.
Ja.
Dann könnte ich natürlich sagen, oh, Noah hat sich verändert, weil du hast einen anderen Pullover an, andere Hose oder sonst irgendwas, aber natürlich hast du dich nicht verändert. Also diese Veränderung, die ich wahrnehme, ist ja nur an der Oberfläche. Mhm. Das sagt noch überhaupt nichts darüber aus, ob sich dein Sein oder deine Persönlichkeit verändert hat beispielsweise.
Mhm.
Ja. Natürlich kann eine veränderte Persönlichkeit auch ein Grund sein, seinen Klamottenstil zu verändern. Das kann eine Ursache sein, aber an der Oberfläche kann ich das erstmal überhaupt gar nicht erkennen.
Natürlich,
ja. Also klar, so interpretiere ich das ein bisschen, was er uns versucht zu sagen. Ich weiß nicht,
ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist. Ich glaube auch, dass Parmenides in dem Fall viel auf Sinneswahrnehmung konzentriert war, in dem, wie er vorgegangen ist. Er hat ja erst er wird zum Materialismus hinzugezählt quasi, und beschrieb ja auch das, was ist, das Nichtseiende kann nicht existieren,
ja, da kommt
er
auch
das Nichtseiende quasi nicht wahrnehmen konnte. Das ist jetzt so meine Erklärung dafür. Deswegen, ich glaube, der Boy hat Sinneswahrnehmung sehr interessant gefunden.
Und jetzt habe ich im ersten Absatz wollte ich gerade sagen, habe ich ja eben schon darüber geredet, dass irgendwie das Sein etwas ist, was für ihn ein ganz großes Thema ist. Und er sagt, das Sein ist das Einzige, was irgendwie unvergänglich ist, unteilbar ist und die einzige Wahrheit oder das einzig Wahrhaftige überhaupt. Alles andere ist nur Firlefanz.
Mhm.
Das ist natürlich als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich immer gedacht, so ja, was das Sein, also was meint der? Und das finde ich schon mal interessant, dass wir in der heutigen, ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du das Wort hörst, dass wir in der heutigen Zeit ein Problem damit haben, wenn da jemand ist, der sagt, ja, es geht erstmal nur um das Sein. Wir wollen uns jetzt nur um das Sein unterhalten, weil wir immer so denken, ja, das Sein, was bedeutet das Leben? Das besteht irgendwie aus Beruf, aus dies, aus das, ne? Das ist für uns so das Sein, aber das meint er überhaupt gar nicht. Ich glaube, und da kommen wir in Richtung des Materialismus vielleicht. Mit dem Sein meint er tatsächlich so die Existenz von etwas, dass es etwas gibt. So, nur das, Punkt, nicht mehr. Ja. Also das Sein des Menschen, also mein Sein, philosophisch gesehen, besteht ja erstmal nur daraus, dass es mich gibt. Das hat nichts damit zu tun, was ich mache, welche Meinung ich habe zu irgendwelchen Dingen. Das hat alles mit dem Sein überhaupt nichts zu tun, sondern Sein ist einfach nur das Vorhandensein von mir sozusagen. Das ist das einzig wahrhaftige laut Parmenides, so heißt er. Und das sagt auch nochmal, es geht eben nicht um irgendein besonderes Sein oder ein besonderes Seiendes, sondern das Seiende als solches ist eben halt ein zentrales Thema bei ihm. Und er sagt, nur das, was ist, kann auch gedacht werden. Also er sagt, wir Menschen sind nicht in der Lage, uns über Sachen wirklich Gedanken zu machen, die es überhaupt gar nicht gibt. Mhm. Was ich auch schon interessant finde, weil in der heutigen Zeit wissen wir natürlich kann man sich Gedanken machen über Sachen, die es nicht gibt, aber jetzt ist es philosophisch. Ich gehe zum Beispiel mal in den Bereich Science Fiction.
Ja, okay.
So. Laut unserem heutigen Wissensstand, da muss man ganz vorsichtig sein, aber ich benutze das jetzt einfach mal als Beispiel, können wir, glaube ich, sagen, es gibt keine Aliens. Wir können es nicht ausschließen, bla bla bla, alles. Ne? Jetzt, liebe Brainies, lasst euch einfach mal auf dieses Beispiel nur ein. Ich glaube, wir beide haben auch schon oft genug darüber geredet, dass es natürlich möglich ist, dass es irgendwo Aliens gibt. Aber von dem her, was wir heute wissen, gibt es keine Aliens. Und jetzt würde Parmenides ja sagen, okay, wenn es das nicht gibt, dann können wir uns darüber auch keine Gedanken machen. Mhm. Können wir aber sehr wohl anscheinend. Und meiner Meinung nach liegt das aber auch nur daran, weil es ja sowas gibt wie Romane und Filme, wo über Aliens geredet wurde und so weiter und so fort.
So ein bisschen deswegen, was, wenn wir einen Exkurs in die Psychologie machen von Top-Down und Bottom-Up. Mhm. Na, also wir können einfach, Bottom-Up bedeutet ja von unten nach oben quasi, ich lerne etwas Neues kennen. Du könntest mir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, was das italienische Wort für Lautsprecher ist, oder?
Mucho lauto.
Ja, so siehst du. Das heißt, du kannst das nicht top-down abrufen, sondern du müsstest es bottom-up erstmal lernen quasi. Und so könnte ich mir das bei ihm halt auch vorstellen, dass er einfach sagte, wenn ich etwas nicht weiß, dann kann ich darüber nicht nachdenken, weil ich es nicht kenne. Aber man kann ja schon Kreativität benutzen, um Dinge neu zu formen. Wie das damals verstanden werden konnte, I don't know. Aber ich glaube schon, dass es damals auch das Konzept der Kreativität gab, oder nicht?
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß nicht, ob sie das Wort dafür hatten, aber die Philosophen, über die wir hier sprechen, müssen ja alle selber auch kreative Menschen gewesen sein, um überhaupt sich solche Gedanken machen zu können. Und was weiterhin interessant ist, ist, dass Parmenides auch sehr strikt war darin, dass er zum Beispiel gesagt hat, das Seiende ist und kann niemals nicht sein. Das heißt, das Seiende kann nicht zu etwas Nichtseinem werden. Beispiel, auch wieder der Mensch. Wir wissen heute, dass das Leben ein Kreislauf aus Leben und Tod ist, wie man so schön sagt. Und da knüpft Parmenides auch an, weil wir werden geboren. Wir wachsen auf, wir leben unser Leben und irgendwann sterben wir.
Ja.
Und dann ist ja auch immer die Frage, was ist dann? Also, wenn wir sterben, hören wir dann auf zu sein? Ist die Frage.
Das können wir nicht beantworten.
Warum nicht?
Weil wir nicht wissen, wie es nach dem Tod ist. Mhm. Wir haben Beschreibungen von Personen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, ja. Aber die waren ja auch nur nah am Tod. Die waren ja nicht tot. Also wirklich tot. Die waren klinisch tot. Also es ist kein Sauerstoff und kein Blut mehr durchs Gehirn geflossen. Das ist ja die Definition von klinisch tot. Aber wir haben keine Ahnung, weil nach dem Tod gibt's halt kein Go Back, so.
Mhm. Also.
Wahrscheinlich, ja.
Bei Parmenides ist das ganz klar. Natürlich hören wir nicht auf zu existieren, weil aus etwas Seiendem kann nicht etwas Nichtseiendes werden. Das heißt, auch nach dem Tod ist das Seiende noch da. Und es entsteht dann auch ein neues Seiendes vielleicht wieder daraus, aber das Seiende verschwindet nicht. Also er sagt ganz klar, Seiendes kann nicht zu Nichtseiendem werden und Seiendes kann auch nicht aus Nichtseiendem hervorgehen. Was ja irgendwo auch Sinn macht, wenn wir das jetzt wortwörtlich betrachten, weil wir uns, du hast ja vorhin Urknall gesagt und viele Menschen haben natürlich ein Problem damit oder stellen sich auch die Frage, wie kann es denn sein, wenn man sagt, vor dem Urknall war nichts da, dass auf einmal aus nichts etwas entsteht. Das geht ja gar nicht.
Ja, es ist schon eine logische Schlussfolgerung, aber Jetzt weiß ich auch, was die damals meinten mit, man kann nicht so weit denken.
Ja, das ist ja, das
irgendwann
sind ja
ist
auch
das Denken halt begrenzt. Das ist
diese
nicht mehr
Gedanken,
beweisbar.
Was der, das sind ja auch Gedanken auf einer unfassbar abstrakten Ebene. Also Gedanken als
eine Schizophrene.
Ja, das jetzt nicht vielleicht, aber als ich das erste Mal angefangen habe zu lesen, dachte ich so, ey, das Seiende und Nichtseiende und so, da dachte ich so, was meint der? Und interessant ist, und das vielleicht auch die Abgrenzung zu beziehungsweise, nee, nicht eine Abgrenzung, das ist eigentlich ein bisschen eine Unterstützung dessen, was Heraklit auch gesagt hat. Parmenides sagt nämlich, dass das Seiende in sich selbst vollendet ist, es gibt keinen Anfang und kein Ende, und das Seiende ist weder entstanden, noch ist es auf irgendeine Art und Weise teilbar, sondern es ist einfach da und es war auch schon immer da. Mhm. Und er sagt, wir sprachen vorhin von Wahrhaftigkeit in dem Zusammenhang, er sagt, die Unwahrheit, die resultiert daraus, dass man Gegensätze herstellt und damit das Ganze aufteilt. Und so ist das eigentlich überhaupt gar nicht gedacht. Und das spricht ja auch wieder für das, was wir bei Heraklit besprochen haben, dass man sagt, was weiß ich, Tag und Nacht sind nicht zwei Gegensätze, die zwei unterschiedliche Dinge sind, sondern die gehören zusammen. Die sind eigentlich ein
Kontinuum.
Ja, sagen wir mal so. Das ist der Tag. Der Tag ist das Ganze und also der 24-Stunden-Tag und Tag und Nacht sind zwei Bestandteile des Ganzen, genau. Nicht Teil, die gehören ja zusammen. So, und wenn man sich das so betrachtet, dann macht das irgendwie auch schon Sinn. Genauso wie wir sagen, hey, okay, Leben und also Geburt ist nicht der Anfang des Lebens und Tod ist nicht das Ende des Lebens, sondern Geburt und Tod gehören einfach zu dem Konstrukt Leben dazu. Ohne dass ich darüber mir Gedanken machen muss, was ist jetzt Anfang oder Ende, da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Und für alle, die sich für solche Gedanken interessieren, empfehle ich euch auf YouTube, auf dem Kanal, ich glaube, kurz gesagt war es, euch mal das Video mit der Geschichte Das Ei anzugucken. Hm. Und alle Brainies da draußen, die sich generell auch mal mit spirituellen Dingen oder so beschäftigen, die haben ja sowieso vielleicht diesen Gedanken, naja, nach unserem Tod, jetzt mal religiöse Sachen außen vor, werden wir wieder Teil des Gesamtkontinuums oder Gesamtfluidums, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und daraus entsteht dann eben halt wieder was Neues. Und so ein großer Kreislauf ist das. So, das geht dann schon eher so ein bisschen in die Richtung von Parmenides, der eben halt gesagt hat, so, da verschwindet nichts.
Ja.
Wir wissen ja zum Beispiel auch aus der Physik, Energieerhaltungssätze beispielsweise, Energie verschwindet nicht, die wandelt nur ihre Form. So, und das ist ja dasselbe, also aus etwas Seiendem kann nichts nicht sein, es werden, es verwandelt halt einfach nur seine Form und existiert natürlich weiter. Und Parmenides hat eben halt auch gesagt, dass dieses Aufteilen, diese Gegensätze und so, dass das der Weg des empirischen Zugangs zur Welt ist. Das ist eben halt das, was wir erfahren. Aber wenn wir empirisch die Welt versuchen zu erfahren, zu verstehen, zu begreifen, dann werden wir niemals das Ganze in den Blick bekommen. Genau.
Weil wir immer erfahrungsbasiert,
ja, weil wir uns
auf Detektivsuche gehen.
Weil wir uns in der Vielzahl der Einzelheiten sozusagen verlieren.
Ja, okay.
Und ja, er sagt halt, wahr und falsch vermischen sich zu einem großen Ganzen und die Wahrheit ist auf diese Weise, wie wir das machen, durch Empirie zum Beispiel, sowieso niemals zu erlangen. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Am Anfang, wie gesagt, fand ich das total abstrakt, das Seiende und das Nichtseiende, so, aber wenn man dann mal versucht, irgendwie in unserem täglichen Leben und Denken irgendwie so Entsprechungen zu finden, wo man sagt so, hey, Moment mal, ja, tatsächlich, ne, Stereotypen, Gegensatzpaare, irgendwie ist das ja nur zwei Teile eines Ganzen und so, dann kommt man irgendwie so ein bisschen drauf, ja, okay, der Dude hat 500 vor Christus gelebt und hat sich solche Gedanken schon gemacht, allein das, und das gilt nicht nur für ihn, sondern für die anderen Philosophen auch, allein das finde ich immer schon mega beeindruckend, wenn man sich überlegt, in was für einer Welt, mit was für einem Bildungsgrad aus heutiger Sicht die Menschen damals so gelebt haben und dass es dann schon Menschen gab, jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang der Sendung, die auf ihrem Stein saßen und sich solche Gedanken gemacht haben, finde ich das mega beeindruckend.
Es ist mega beeindruckend, weil, und das ist ja auch klar, die Philosophie auch die Grundlagenwissenschaft darstellt. die Grundlage aller Wissenschaften.
Genau, aber so
in ist diesem es. Sinn sind wir ja quasi auch schon am Ende unserer ersten Sendung zum Thema Philosophie.
Wir hoffen, wir konnten euch die Naturphilosophie so ein bisschen näher bringen. Vielleicht will ich als Fazit zum Schluss noch was sagen, was ich so mitnehme, auch philosophiegeschichtlich, neben dem, dass ich es einfach interessant finde, auf was für Entsprechungen aus der heutigen Zeit man so kommt,
ja, gerne.
Sich mit solchen Dingen beschäftigt. Das finde ich schon mal spannend. Mir geht es darum, was ich also gelernt habe und was ich sehe, ist, dass es nicht die Überlieferungen sind, die man in Mythen findet, dass es nicht irgendwelche Religionen sind, die Geschichten erzählen oder traditionelle Konventionen oder so, sondern dass es immer das eigene Denken ist, der Anspruch, den man an das eigene Denken auch hat, eine Erklärung für die Welt zu finden. Und es ist auch wichtig, und das ist fast schon eine wissenschaftliche Grundlage, was die Philosophen nämlich auch sagen, ist, dass das eigene Denken über die Erklärung der Welt einleuchten muss und mit Argumenten zu begründen ist. Und das ist Ausgangspunkt der Philosophie, sagen viele Philosophen. Und da drin erkennen wir eigentlich schon gewisse wissenschaftliche Grundlagen, mit denen wir bis heute an Universitäten arbeiten. Also Erklärungen müssen einleuchtend sein und mit Argumenten zu begründen sein. Das kann man natürlich auch übersetzen zu sagen, okay, also eine These beispielsweise, die ich aufkläre, oder eine Erklärung dafür, die muss verständlich sein und die muss eben halt auch, hier heißt es Argumente, heute würden wir sagen, nach bestimmten Regeln muss das verifizierbar oder falsifizierbar sein beispielsweise. Mhm. Also ich finde, dass aus diesen grundsätzlichen Gedanken unheimlich viel sich ableitet von dem, was heute selbstverständlich noch angewendet wird.
Ja, natürlich, klar.
Ja,
ich meine, Spuren bleiben ja immer.
Du hast es ja eben in so einem Halbsatz vorausgesagt, die Mutter aller Wissenschaften und so.
Ist es, klar. Also Rechtswissenschaften baut darauf auf, Psychologie baut darauf auf, Medizin auch in einer gewissen Art und Weise, Ethik, Moral.
Ja, ich meine, Ethik ist ein eigenes Fach in der Philosophie, genau, ne?
Siehst du. So, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht weiter spinnen. Ihr habt genug Incentives quasi, also Anreize, um euch weiter mit der Philosophie zu beschäftigen. In diesem Sinn hoffe ich, euch hat die Folge sehr viel Spaß bereitet und ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Fuck My Brain ist am Montag ab 3.33 Uhr am Start.
So ist es. Also vielen Dank fürs Zuhören hier in diesem philosophischen Kontext. Nächsten Monat geht diese Serie weiter. Da sei schon mal gespoilert. Im nächsten Monat werden wir uns mit den antiken Superstars beschäftigen.
Oh yeah.
Und ansonsten, nächste Woche hört ihr uns wieder mit, wenn mich nicht alles täuscht, der ersten Duologie dieses Jahres.
Das ist richtig.
Da werden wir uns mal so ein bisschen mit dem Thema Sekten beschäftigen.
Ja, es geht um Sekt, richtig.
Nicht um Sekt, sondern um Sekten.
Die Mehrzahl von Sekt. Ne?
Liebe Brainies, wir wünschen euch eine ganz wunderbare Woche und hören uns dann am